Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Aus dem sommerlichen Warschau begrüßt Sie Joachim Dziecierski. Dzień dobry. Das Verhältnis zu den Ukrainern hat sich in den vergangenen Monaten verändert. Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen, sei es verbal, aber auch körperlich. Doch wie konnte es dazu kommen? Und gibt es einen Ausweg aus dieser schwierigen Situation? Darüber sprechen wir gleich. Zunächst die wichtigsten Meldungen des Tages. Polens Schiffbauindustrie ist nach den Worten von Ministerpräsident Donald Tusk heute ein Grund zum Stolz. Bei einem Besuch der Kriegsschiffwerft in Gdynia verwies Tusk auf tausende Arbeitsplätze, moderne Technologien und umfangreiche Investitionen. Wir werden, ich zögere nicht, dieses Wort zu benutzen, auch militärisch eine Seemacht sein. Ein möglicher Angreifer wird es sich mehrfach überlegen, bevor er Polen angreift, wenn das Land über Kriegsschiffe wie die neue Fregatte ORP Wicher und weitere Schiffe verfügt, die derzeit gebaut werden. Die Wicher ist die erste von drei Fregatten, die im Rahmen des polnischen Programms Miecznik für die Marine entstehen. In Kürze sollen der Bau der beiden weiteren Schiffe beginnen. Das gesamte Programm hat nach Angaben Tusks ein Volumen von 15 Milliarden Zloty. In Polen sind 20 Ausländer wegen Verstößen gegen die Aufenthaltsbestimmungen festgenommen worden. Die Behörden teilten mit, dass es sich um 18 kolumbianische Staatsbürger sowie jeweils einen Staatsbürger Georgiens und Tadschikistans handelt. Alle Betroffenen müssen Polen verlassen und in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Die Festnahmen erfolgten in der nordpolnischen Wojewodschaft Kujawien-Pommern. Einige hatten keine gültigen Visa oder andere Dokumente für einen legalen Aufenthalt. Andere hatten die zulässige Dauer ihres Kurzaufenthalts überschritten oder konnten keine glaubwürdige Einkommensquelle nachweisen. Polen hat im ersten Quartal dieses Jahres rund 16.000 Arbeitsvisa an ausländische Staatsangehörige vergeben. Das waren 8-mal weniger als im gleichen Zeitraum 2022. Die Regierung hat zudem die Migrationskontrollen und die Visaverfahren verschärft. Papst Leo XIV. Hat an die Bedeutung des polnischen Sieges in der Schlacht von Warschau im Jahr 1920 erinnert. Bei der Generalaudienz im Vatikan sagte er am Mittwoch, der Sieg habe das Schicksal Polens und Europas verändert. Damals hatten polnische Truppen den Vormarsch der Roten Armee auf Warschau gestoppt. Der Sieg, der auch als Wunder an der Weichsel bezeichnet wird, trug dazu bei, die Unabhängigkeit Polens zu sichern und den Vormarsch der bolschewistischen Revolution nach Westen zu stoppen, betonte der Papst. Ein Busfahrer in Warschau hat mit einem ungewöhnlichen Protest auf die Kleiderordnung für männliche Fahrer aufmerksam gemacht. Weil kurze Hosen nicht erlaubt sind, erschien er bei der Arbeit im Rock. Der Fahrer sagte dem polnischen Rundfunk, er wolle damit gegen die aus seiner Sicht widersprüchlichen Vorschriften protestieren und zugleich Kollegen unterstützen, die eine andere sexuelle Identität haben. Der knielange, dunkelblaue Rock entsprach nach seinen Angaben den Vorgaben für die Dienstkleidung. Bei einer Kontrolle wurde er dennoch beanstandet. Sein Arbeitgeber verhängte ihm eine Geldstrafe von umgerechnet 60 Euro. Begründung: Als Mann müsse er lange Hosen tragen. Der Busfahrer will die Strafe nicht bezahlen. Hinter dem Streit steht auch die Belastung der Fahrer bei sommerlichen Temperaturen. Sie verbringen nach eigenen Angaben bis zu 9 oder 10 Stunden am Steuer. Die polnische Hürdensprinterin Pia Skrzyszowska hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham die Silbermedaille über 100 Meter Hürden gewonnen. Die 25-Jährige musste sich im Finale nur der Niederländerin Nadine Visser geschlagen geben und das denkbar knapp. Beide Athletinnen wurden mit 12,67 Sekunden gestoppt. Erst das Zielfoto entschied zugunsten von Visser, die lediglich eine tausendstel Sekunde schneller war. Bronze ging an die Französin Laetitia Papte. Für Polen ist es die zweite Silbermedaille bei der EM in Birmingham. Zuvor hatte Eva Swoboda über 100 Meter ebenfalls Silber gewonnen. Die Leichtathletik-EM läuft noch bis zum 16. August. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk. Eine Mehrheit der Polen spricht sich inzwischen gegen einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine aus. Wie konnte es dazu kommen und gibt es einen Ausweg aus dieser schwierigen Situation? Darüber sprechen Jakub Kukler und Christa Maria Lebe, Vorstandsmitglied der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft.
Unser Gast ist heute Christa Maria Lebe, Vorstandsmitglied der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir sprechen heute über die polnisch-ukrainischen Beziehungen, die in den letzten Wochen ja ziemlich kompliziert geworden sind. Zuerst hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky eine Militäreinheit nach den Helden der UPA genannt. Dann als Antwort hat der polnische Präsident Karol Nawrocki dem ukrainischen eine hohe Staatsauszeichnung, den Orden des Weißen Adlers, aberkannt. Wie lesen Sie diesen symbolischen Schlagabtausch?
Ich glaube, man muss hier natürlich unterscheiden zwischen der Perspektive der Ukraine und der Perspektive Polens. Und beide Perspektiven sind aus der gemeinsamen Geschichte her verständlich. Ich würde mich an der Stelle mal auf die ukrainische Sichtweise konzentrieren. Diese Umbenennung hat hohe Wellen geschlagen in Polen. Und wenn man sich in die Polen hineinversetzt, dann kann man das auch gut nachvollziehen. Aber um die ukrainische Sichtweise zu erklären, für viele Ukrainerinnen und Ukrainer ist es während des großen Krieges eben nicht mehr so, dass sie darüber nachdenken, welche Konsequenzen solche Umbenennungen oder solche symbolischen Handlungen mit ihren Partnern haben, weil sie sagen, wir sind die, die kämpfen, wir sind die, die die Menschen verlieren, wir sind die, die gerade am meisten unter diesem Krieg leiden und wir sollten eben auch die Freiheit haben, uns auszusuchen, wie wir unsere Einheiten oder wie wir unsere Straßen oder Stadien oder was auch immer nennen dürfen. Und das ist so ein bisschen auch abgeleitet davon, dass die UPA jetzt vor allem während des russischen Angriffskrieges eine andere symbolische Bedeutung bei vielen Ukrainern und Ukrainern hat. Sie bringen das nicht automatisch mit Massakern in Verbindung, wie das zum Beispiel in Polen getan wird, sondern sie sehen hier vor allem den Freiheitskampf im Vordergrund, die Widerstandskämpfer, die damals im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis und die Sowjetunion gekämpft haben. Natürlich ist es eine verkürzte Version, die nicht die gesamte Geschichte mit einbegreift, aber während des Krieges ist manchmal für Kontext nicht genug Platz. Und dementsprechend sieht man aus der Ukraine mit großem Unverständnis, dass mit so einer Härte auf diese Umbenennung reagiert worden ist. Und dementsprechend hat man da eben auch nicht nachgegeben. Und nachdem dieser Orden Zelensky aberkannt worden ist, haben ja auch viele andere, darunter der Chef des Präsidialbüros, aber auch der Außenminister der Ukraine, ihre Orden jeweils auch zurückgegeben, um da eben auch zu zeigen, dass sie an der Seite von Zelensky stehen und dass sie seine Entscheidung unterstützen. Das hat natürlich jetzt dazu geführt, dass zum Beispiel in Lutsk, wo jedes Jahr an die Opfer der Massaker erinnert wird, Zelensky ohne die polnische Seite vor Ort war. In den letzten Jahren hat man diesen Tag eigentlich immer zusammen begangen und das war, glaube ich, auch ein wichtiges Symbol der Aussöhnung und da ist jetzt eben ein Bruch in diese Tradition gekommen. Ich war vor kurzem auch in der Ukraine und habe viel über das Thema geredet. Ich war in Lviv für 2 Wochen und habe da eben auch an der Universität, wo ich für 2 Wochen war, mit vielen der Professorinnen oder auch mit anderen Studierenden geredet und gefragt, so wie wirkt das auf euch? Und viele, vor allem während der sehr, sehr schweren Angriffe, die derzeit die Ukraine erschüttern, haben leider, und das muss ich so sagen, haben überhaupt gar kein Verständnis für die polnische Sicht. Und deswegen muss ich auch sagen, natürlich, aus Polen blickt man auch aus einer ganz anderen Perspektive darauf, aber für diese Gesellschaft, die so stark unter diesem Krieg leidet, die so stark auch traumatisiert ist, gibt es hier eben überhaupt gar kein Verständnis für die polnische Sichtweise.
Ja, die polnische ist, wie gesagt, eine völlig andere, wenn man sich der zehntausende Opfer der Massaker in Wolinien bewusst ist, dann schaut man auf dieses Thema aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ich kann mir vorstellen, dass nicht jede Ukrainer die gesamte Geschichte der UPA detailliert kennt, aber ja. Die Entscheidung des ukrainischen Präsidenten wundert mich doch ein bisschen. Er hat doch wohl wissen müssen, dass eine solche Entscheidung den Nachbarn nicht gefallen wird. Wieso hat er sich doch zu einer Umbenennung entschlossen?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihm die Konsequenzen, also das ist eine Mutmaßung, aber ich bin mir nicht sicher, ob ihm die Konsequenzen derart bewusst waren. Und zum anderen, was wir eben auch sehen, ist es so ein bisschen auch eine Neupositionierung der Ukraine oder ein neues Behaupten der Ukraine gegenüber anderen Verbündeten oder anderen Partnern. Und ich glaube, die Ukraine möchte von Polen auf Augenhöhe betrachtet werden, als Partner auf Augenhöhe. Und dementsprechend will man auch seine eigene Geschichtspolitik oder seine eigene Geschichtsschreibung selbst formen und selbst sich nicht von außen vorgeben lassen. Ich fand es nicht besonders klug. Man kann das natürlich immer abwägen. Ich kenne die genauen Ziele selber nicht, aber Polen ist in den letzten Jahren ein sehr wichtiger Partner der Ukraine gewesen. Es ist unser Nachbarland. Durch Polen gehen viele der militärischen Hilfsleistungen durch. Polen hat sehr, sehr viele ukrainische Geflüchtete aufgenommen. In Polen haben schon vor dem Krieg eine große ukrainische Diaspora gelebt. Die Ukraine kann sich nicht behaupten ohne ein starkes Polen an seiner Seite. Genauso wenig wie sich Polen ohne eine starke Ukraine an ihrer Seite langfristig, vor allem in Sicherheitsaspekten, behaupten werden kann. Also Polen braucht die Ukraine und die Ukraine braucht Polen. Aber ich glaube, hier ist es eben so, dass die Ukraine möchte auf Augenhöhe wahrgenommen werden. Polen in vielen, es wirkt manchmal so, als würde Polen aber eher sich, dadurch, dass sie auch in der NATO sind, dadurch, dass dass Polen in der EU ist, die Ukraine eher so als das Land, das man unterstützt sehen, aber noch nicht als strategischen Partner. Und das sorgt für Unmut auf der ukrainischen Seite, vor allem, wenn man jetzt eben dieses neue Selbstbewusstsein entdeckt, wenn es um Drohnentechnologie geht, wenn es insgesamt um die Verteidigung geht, die erfolgreiche Verteidigung. Und ich würde das so als eine Art Selbstbehauptung gegenüber den Nachbarn sehen, im Sinne von, wir lassen uns nichts vorschreiben und wir nehmen in dem Moment die Konsequenzen in Kauf. Ob die Konsequenzen es wirklich wert sind, ist eine andere Frage, weil natürlich in Polen läuft auch der Wahlkampf. In Polen ist die Ukraine ein innenpolitisches Thema geworden und das betrifft, wenn man es runterbricht, auch die Ukrainer in Polen. Also wir sehen einzelne Vorfälle, wo jetzt auch Ukrainer vor kurzem in Polen angegriffen worden sind auf der Straße. Das sind natürlich nur Einzelfälle, aber es sorgt eben für so ein Bild, das noch weiter die Fronten verhärtet. Und vor allem, weil eben die Ukraine im Wahlkampf oder beziehungsweise in den innenpolitischen Themen von Polen eine große Rolle spielt. Die Konfederacja thematisiert das immer und man lässt sich dann, glaube ich, von anderen Seiten auch ein bisschen in diese Richtung treiben. Hilft das den beiden Ländern? Ich denke, nein. Also ich denke, es ist nicht für Polen förderlich und es ist genauso wenig für die Ukraine förderlich, Polen als einen wichtigen Partner zu verstimmen. Dementsprechend müssen wir uns da auch als diejenigen, die eine polnisch-ukrainische Freundschaft gut finden, wichtig finden, strategisch und sicherheitspolitisch wichtig finden, daneben eben auch diese Aufklärung leisten, weil in der Ukraine ist es so, man kennt, wie Sie gesagt haben, die Historie nicht besonders über den Zweiten Weltkrieg, was die Kriegsverbrechen angeht oder beziehungsweise die was die UPA in Wolin gemacht hat gegenüber der polnischen Bevölkerung. Da ist das Wissen sehr klein und jetzt während des Krieges ist es auch ein schwieriger Zeitpunkt, das aufzuarbeiten. Und das heißt nicht, dass das aufgeschoben ist, nicht aufgehoben, aber dennoch muss man immer auch im Kontext sehen, dass in der Ukraine der Krieg bei der Gesellschaft Spuren hinterlässt. Und einer dieser Spuren ist dass man sich an bestimmte geschichtliche Erinnerungen klammert, selbst wenn diese geschichtlichen Erinnerungen nicht ganz dem ganzen Bild der Geschichte entsprechen. Das müssen wir natürlich aufarbeiten, deswegen müssen wir trotzdem immer wieder darüber reden und versuchen, wie wir da eine Aussöhnung herbeiführen können. Aber im Moment sehen wir, es gibt keine Aussöhnung, es gibt unterschiedliche Perspektiven. Russland missbraucht massiv diese Fehde, diese Uneinstimmigkeit zwischen Polen und der Ukraine. Und man muss sich trotzdem darauf zurückberufen, wer ist die eigentliche Gefahr, von wem geht die Gefahr aus? Und das ist Russland. Und deswegen würde ich immer an dieser Stelle appellieren an beide Länder, das in den Vordergrund zu stellen, weil man braucht eben sich gegenseitig, um sich gegen Russland behaupten zu können.
Ich befürchte, in den kommenden Monaten wird es keine Entspannung geben, weil, wie Sie gesagt haben, im kommenden Jahr gibt es in Polen Parlamentswahlen und die Haltung Polens zur Ukraine wurde zu einem politischen Thema, wurde zu einem Politikum. Wie bereits erwähnt, gab es einzelne Ausschreitungen gegen ukrainische Bürger in Polen, verbale, aber auch physische. Auf der anderen Seite gab es in den letzten Tagen in Polen auch Märsche der Unterstützung für gute polnisch-ukrainische Beziehungen. Laufen wir da nicht Gefahr, dass gerade ukrainische Bürger in Polen zum Opfer der Innenpolitik in Polen und die in der Ukraine fallen werden oder fallen könnten?
Ja, die Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich in Polen aufhalten, seien es jetzt Diaspora oder die Geflüchteten, die seit 2022 gekommen sind. Vor allem die Geflüchteten sind natürlich in einer sehr vulnerablen Lage und von zwischenstaatlichen Verstimmungen, vor allem im Hinblick auf so zum Teil polarisierte Positionen, sind natürlich immer die Schwächsten, die am meisten betroffen sein werden. Und das ist ein großes Risiko. Es ist auch so, wenn man sich bestimmte Umfragen ansieht, dass viele Ukrainerinnen und Ukrainer davon berichten, dass sie sich mit der Zeit von jedem Jahr zu jedem Jahr sich nicht so wohl fühlen in Polen, weil sie eben einer gewissen Diskriminierung sich teilweise ausgesetzt sehen. Wir sehen, dass es in Polen zum Beispiel höher ist als in Deutschland, was mich am Anfang sehr verwundert hat, weil ich bin hier natürlich in Berlin und habe ein anderes Bild darauf und ich dachte am Anfang, vor allem 2022, 2023, haben die Polen die Ukrainer ja mit offenen Armen empfangen und Polen war das wichtigste Unterstützerland in Europa. Und diese Stimmung in der Bevölkerung ist zum Teil umgeschlagen zum Nachteil der ukrainischen Geflüchteten in Polen. Und es ist unglaublich schmerzhaft, das zu sehen, weil man natürlich einen gewissen Teil kann man auf Desinformation zurückführen, die natürlich von Russland auch ausgeht. Natürlich ist es dann ein anderer Punkt, dass es von innenpolitischen Kräften genutzt wird, um sich zu positionieren. Und der dritte ist auch, dass diese Geschichte, die nicht aufgearbeitet ist, immer im Untergrund schwelt. Deswegen ist es, wie gesagt, also es ist ein wichtiger Punkt, dass wir über die Geschichte reden, dass wir unsere Perspektiven austauschen, dass wir unsere Gesellschaften auch darüber aufklären und dass es Forschung in diesem Bereich gibt. Ich glaube, es ist ein wichtiges Signal, dass die Ausgrabungen auch während des Krieges weiterlaufen, wie Ausgrabungen in Wolin, wo die Massaker stattgefunden haben. Da kann ich wirklich nur an alle Seiten appellieren, weil am Ende ist es zum einen die Polarisierung, die natürlich auch in Polen für eine nicht angenehme Stimmung sorgt, aber vor allem auf dem Rücken der Ukrainer, die sich in Polen aufhalten.
Es gibt Kommentatoren, die meinen, die Spannungen würden mit einem gewissen Wettbewerb zusammenhängen. Und zwar Warschau und Kiew würden derzeit konkurrieren, wer in Zukunft, in den kommenden Monaten, in den kommenden Jahren die Nummer eins in Mittelosteuropa sein wird. Wie stehen Sie dazu?
Das hatte ich vorhin angedeutet. Ich sehe das ähnlich. Ich glaube, dass es so eben die Ukraine will mindestens auf Augenhöhe mit Warschau wahrgenommen werden, mit Polen. Sie möchte da als starkes Land bald in die EU aufgenommen werden. Polen ist jetzt der große Player in Mittel- und Osteuropa und ist eines der wichtigsten Länder in der Europäischen Union. Und dadurch, dass die Ukraine ist ein großes Land, große Bevölkerungsanzahl, große Agrarwirtschaft, man hat eine gewisse Sorge, dass der Wohlstand, den man jetzt hat, untergraben werden könnte von der Ukraine. Also zumindest wird es so in der Ukraine wahrgenommen. Und dem möchte man sich entgegenstellen. Und auf der anderen Seite möchte die Ukraine natürlich als ein wichtiges Land in Osteuropa wahrgenommen werden als strategischer Partner der anderen. Und ich glaube, dieses Aneinanderreiben und diese Positionierung finden, miteinander, aber leider im Moment auch gegeneinander, ist gerade einer der Gründe für diese Verstimmungen.
Christa Maria Lelbe, Vorstandsmitglied der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Zu Warschau. Die Unruhe, die der polnische Dramatiker Aleksander Fredro mit seinen Komödien stiftete, ist von erstaunlicher Gegenwärtigkeit. Von den großen Romantikern wurde er entweder ignoriert oder kritisiert, was ihn letztlich zum Verstummen brachte. Erst das 20. Jahrhundert wusste Fredros Werke in ihrer literarischen Bedeutung zu würdigen. Wojciech Roszyński berichtet.
Kurz nach dem Tod von Aleksander Fredro im Juli 1876 sagte der Theaterkritiker Stanisław Koźmian, der Dichter habe die Polen vor einer erdrückenden Melancholie bewahrt. Er schien damit den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben, was jedoch nichts daran ändert, dass Fredros Werk zu seinen Lebzeiten häufig unterschätzt oder gar abgewertet wurde. Vermutlich deshalb, weil die Komödie damals als eine weniger anspruchsvolle Gattung galt. Nach einer vernichtenden Rezension des Schriftstellerkollegen Seweryn Goszczyński wollte Fredro nicht mehr schreiben. Der weitaus weniger begabte Goszczyński konnte sich also dessen Ruhm, den größten polnischen Komödienautor, mit der Anklage der Gleichgültigkeit gegenüber seiner eigenen Nation in ein jahrzehntelanges Schweigen geschreckt zu haben. Dabei hielt und hält dieser Vorwurf der heutigen Nachprüfung in zweifacher Hinsicht nicht stand. Die Stücke und Gedichte Fredros waren weder anspruchslos noch unpolitisch.
Ja jestem wielbicielem Fredro. Fredro to jest przede wszystkim język.
Ich bin ein Verehrer von Aleksander Fredro. Was bei ihm als erstes auffällt, ist die Sprache. Eine wunderbare, saubere polnische Sprache mit ihren ganzen Möglichkeiten. Jedes Mal, wenn ich eine Figur aus seinen Stücken spielte, fühlte ich mich, als ob ich im kristallklaren Wasser badete. Im angenehm kühlen Wasser, das ungemein erfrischt. Die Melodik der Sprache Fredros ist einzigartig.
Ale przede wszystkim z jego wspaniałą linią melodyczną.
Meint der Schauspieler und Regisseur Jan Englert. Aleksander Fredro kam im Jahr 1793 in der damals zu Österreich gehörenden Stadt Jarosław zur Welt. Er war Sohn einer wohlhabenden Adelsfamilie aus der Gegend um Lwów. In seiner Jugend zeigte er keine Neigung zum Schreiben, dafür aber zur Politik. Im Alter von nur 16 Jahren schloss er sich der napoleonischen Armee des Herzogtums Warschau an und geriet vorübergehend in russische Gefangenschaft. Als Soldat lernte er ganz Europa kennen. Nach Napoleons Niederlage kehrte er in sein heimatliches Galizien zurück. Dann begann er zu schreiben, wobei die Komödie zu seiner Lieblingsgattung wurde. Die polnische Komödie, die teilweise auf die Lustspieldichtung im 17. Jahrhundert zurückgeht, erreicht mit Fredro im 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt.
Fredro pokazał, że można po polsku, osadzając...
Wir sehen bei Fredro verschiedene Einflüsse, die uns vielleicht nach Frankreich oder Spanien führen könnten. Er zeigt uns aber lebendige Polen aus Fleisch und Blut. In polnischen Situationen. Fredros Stücke waren ob ihrer klaren und präzisen Sprache ihre Zeit voraus. Andererseits liegt deren Handlung oft in der Zeit vor den Teilungen. Aleksander Fredro sah sich noch als einen Anhänger der alten Adelsrepublik. Seine Werke waren unzweifelhaft etwas Neues und doch suchte der Dramatiker einen festen Grund in der Vergangenheit. Wie zum Beispiel in dem Meisterwerk Zemsta, die Rache.
Arcydzieła, na przykład taki. Takim arcydziełem jest Zemsta.
Sagt der Theaterkritiker Jacek Kopciński. Das bekannte Stück Zemsta hat zwei Hauptfiguren. Die eine ist Rejent Milczek, ein Winkeladvokat, dessen Worte nur selten mit seinen Taten übereinstimmen. Die andere ist Czesnik Raptusiewicz, ein ungehobelter Charakter, der die Hand stets am Säbel hält. Wie so oft in polnischer Literatur haben wir es auch hier mit einem Konflikt zwischen Nachbarn zu tun, die aber am Ende zu einer Verständigung kommen.
Córuś moja, ciocie moje, co u ciebie szepcze?
Das sehr amüsante Bühnenstück ist von den zwischenspielartigen Auftritten des etwas närrisch anmutenden Papkin beherrscht. Zu den bekanntesten Klassikern Fredros gehört auch das Stück Śluby Panieńskie, die Mädchenschwüre. Es handelt von zwei Mädchen, die sich geschworen haben, niemals zu heiraten. Nach einigem Hin und Her brechen sie am Ende ihr Gelübde. Śluby Panieńskie ist eine gelungene Persiflage auf die damals, aber auch heute noch so populären Liebesromane. Überaus gelungen ist gleichfalls die Komödie Paniowialski. Das kurz nach dem Novemberaufstand aufgeführte Stück parodiert das idyllische, aber oft geistig erstarrte Leben des polnischen Landadels. So der Literaturwissenschaftler Karol Samsel.
Paniowialski to sztuka niepokojąca na wiele sposobów, może być...
Der Bühnenklassiker Paniowialski stiftet Unruhe, ist sehr politisch, aber vor allem auch zukunftsweisend hinsichtlich der weiteren Entwicklung in unserer Literaturgeschichte. Wir vernehmen hier bereits Anklänge an das absurde Theater, etwa an das, was wir später beispielsweise bei Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witold Gombrowicz oder Sławomir Mrożek finden.
Może okazać się istotna dla Mrożek. Witkacego, Gombrowicza, w tym duchu można przeczytać sztuki tak dwuznaczne jak Paniowialski.
Aleksander Fredro war also seiner Zeit voraus, hat es allerdings wohl anders empfunden, denn er ließ sich schließlich literarisch zum Schweigen bringen. Dabei hatte Seweryn Goszczyński damals nicht nur ihn, sondern viele seiner Kollegen kritisiert, darunter Adam Mickiewicz. Mickiewicz und Fredro lernten sich in Paris kennen. Fredro lebte dort einige Jahre nach dem Novemberaufstand, nahm an mehreren Treffen teil, bei dem auch der Nationaldichter zugegen war. Inmitten des Stromes politischer Veränderungen und angesichts der sich zuspitzenden Situation im geteilten Polen entstanden Werke, die bis heute als reinste Verkörperung des polnischen Humors gelten können. Mickiewicz's Pan Tadeusz und Fredros Pan Jowialski.
Aleksander Fredro pojawił się w polskim teatrze w roku 1817.
Als Dramatiker trat Fredro bereits 1817 in Erscheinung und schrieb bis 1835 seine besten Bühnenstücke. Er kann heute daher in einem Atemzug mit Adam Mickiewicz genannt werden. Fredro ist zweifelsfrei einer der größten, wenn nicht gerade größte Lustspieldichter, den wir je hatten. Es ist erstaunlich, dass nach 1835 praktisch Funkstille herrscht, er die viel dabei Seite legte, nachdem die Romantiker seine Texte kritisiert hatten. Fredro war ja noch 4 Dekaden in Vollbesitz seiner geistigen und kreativen Kräfte.
Po tej totalnej krytyce ze strony romantyków, on milknie i jak gdy przestają się pojawiać nowe utwory,
erzählte der vor einigen Jahren verstorbene Theaterkritiker Rafał Węgrzyniak, dass Aleksander Fredro, der neben Komödien auch glänzende Gedichte schrieb, von den Romantikern kritisiert wurde, ist nicht gerade verwunderlich. Seine Gedankenwelt und literarische Technik gehen weit über die polnische Romantik hinaus. Bei aller Belesenheit in der westeuropäischen Literatur bewahrte sich Fredro seine Unabhängigkeit von den literarischen Strömungen. Er fand die Anregung zu seinen Dichtungen und Stücken vor allem in seiner Heimat, in Polen. Und auch wenn er schon zu Lebzeiten in Warschau, Krakau und Lwów gespielt wurde, so konnte erst die größere Feinfühligkeit der Nachwelt in ihm den Vorläufer moderner Theaterkonzepte erkennen. Während andere polnische Autoren des 19. Jahrhunderts ihren Rang als bedeutende Dichterfürsten teilweise eingebüßt haben. Wie heißt es so schön, ein später Sieg schmeckt besonders gut.
Das laute Schweigen des Aleksander Fredro. Es berichtete Wojciech Osiński. Das war schon aus Warschau. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind. Es verabschiedet sich Joachim Dziecierski. Do usłyszenia. Cześć. Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.
Polish Radio External Service.